Herzlich willkommen zu Disruptiv.
Disruptiv. Die Arbeitswelt von morgen, heute gestalten.
Wieder eine neue Folge mit Tim Verhoeven. Herzlich willkommen an der Stelle.
Hallo.
Und wir sprechen heute über das Thema einmal Remote Work. Ja? Ein hitziges Thema.
Ich freue mich schon drauf.
Da gibt es ganz, ganz viele Meinungen zu. Aber auch, was macht eigentlich die Region aus? Ja? Inwieweit wirkt sich die Region wirklich aufs Gehalt aus? Ja? Ist denn überhaupt die Leistung in einer Region, die vielleicht ein niedriges Gehalt zahlt, überhaupt schlechter? Ja? Da habe ich große Zweifel. Und haben wir da nicht vielleicht sogar eine große Illusion, ja, und müssen viel flexibler denken? Also auf jeden Fall Themen, über die man sprechen kann. Ich freue mich drauf. Und die erste Frage, die ich dir stelle, Tim, ist, warum müssen denn Unternehmen für gleiche Arbeit unterschiedliche Gehälter zahlen? Und meistens standortbezogen. Und ist es überhaupt noch zeitgemäß, wenn die Arbeit doch, wenn ich jetzt mal über White Collar spreche, eigentlich von egal wo gemacht werden könnte?
Also erstmal, niemand muss irgendwas. Ich sehe es immer so aus einer Marktperspektive, Angebot und Nachfrage. Ich kann versuchen, für das gleiche Gehalt in München und in irgendwo auf dem Plattenland, in irgendwo anders im Ruhrgebiet etwas zu finden, wo wir gerade eine große strukturelle Arbeitslosigkeit haben. Dann werden wir sehen, dass wir möglicherweise für das Gehalt im Ruhrgebiet jemanden finden, in München nicht. Warum? Angebot und Nachfrage. Lebenserhaltungskosten wachsen mit und so weiter. Das heißt, als Arbeitgeber sollte ich mir sehr, sehr gut Gedanken machen, dass ich ein wettbewerbsfähiges Gehalt zahle, wenn ich regional arbeite. Wenn ich remote arbeite, ist das, oder remote die Möglichkeit gebe, und wir müssen vielleicht nochmal die Begrifflichkeiten auch noch gleich mal ein bisschen klar zerren. Wir reden ja jetzt über full remote, jemand, der also nicht im Office ist. Dann kann ich natürlich damit durchaus auch Geld sparen. Wir haben früher mal eine eigene Studie gemacht und da kamen so um die 20% wären Menschen bereit, Gehaltsbußen, Einbußen in Kauf zu nehmen, wenn sie full remote arbeiten können.
Okay. Was macht das mit dem Identifikationsgrad der Menschen zu dem Unternehmen, wo sie fully remote arbeiten? Hast du da auch irgendwelche Erkenntnisse?
Es gibt unterschiedliche Studienlagen dazu. Wir sehen aber schon, dass es nicht so einfach ist, dass wir so als Common Culture sehen, zu integrieren, wenn die Menschen sich nicht sehen. Warum? Weil wir viel von dem, wie wir diese Kultur bisher gelebt haben, immer noch im Hinterkopf haben, dass sie an der Kaffeemaschine passiert, dass sie im Smalltalk nebeneinander passiert und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, wo wir gemeinsam noch wachsen müssen. Ich meine, überlegen wir mal, wir haben als Gesellschaft jetzt ein paar hundert Jahre lang gelernt, wie es ist, in einem Büro nebeneinander zu arbeiten, was für kulturelle Gegebenheiten sich daraus kristallisiert haben, wie das funktioniert. Und Remote Work ist ja erst so seit der Corona-Krise richtig im Kommen. Das heißt, das ist, glaube ich, etwas, wo wir als Gesellschaft noch lernen müssen,
wie das vergessen manchmal, wie jung das eigentlich erst da ist.
Ja, total.
Und
total.
Sind sehr, sehr ungeduldig gleichzeitig. Ich stelle mir immer die Frage, ob die Arbeitgeber austauschbarer werden. Also wenn ich jetzt mal die Personalberatungs- und Dienstleistungsbranche mal nehmen würde und sagen würde, die wäre fully remote, was ich übrigens nicht für eine gute Idee halten würde, dann ist ja wirklich die Frage, was ist dann der USP des einzelnen Arbeitgebers? Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ja.
Vielleicht würde das dazu führen, dass der Arbeitgeber das mal selber für sich durcharbeiten muss, ein bisschen besser, ne?
Absolut, ja, das könnte dazu führen, eine richtige Value Proposition zu machen, ja, das sehe ich auch so. Ist denn die Erkenntnisse, die du aus vielleicht auch aus Daten hast, die, dass es am Ende, wie so häufig, nicht das eine Extrem oder das andere Extrem sein sollte, sondern vielleicht, die Wahrheit in der Mitte liegt oder auf dem Platz liegt, wie man so schön sagt, im Fußball? Also eine gute Kombination hinzubekommen, um beides zu bedienen.
Jetzt habe ich heute kein Trikot an und jetzt machst du die Fußballanspielung. Mann. Also, du hast vollkommen recht, die Realität, wenn wir Umfragen, auch die wir selber durchgeführt haben, eigentlich immer wieder sehen, die meisten Menschen wollen weder das eine Extremum noch das andere Extremum. Also weder, wenn es ein Job ist, der auch im Homeoffice gemacht werden könnte, dass sie sagen, ich möchte 5 Tage im Büro sein, noch full remote 5 Tage im Homeoffice arbeiten. Die Realität für die meisten ist so 2 bis 3 Tage. Und das kann ich mal ganz subjektiv, wenn ich mal auf mich schaue, auch sagen. 5 Tage im Büro, no way, aber jetzt permanent remote arbeiten, auch nicht cool. Das heißt, für mich selber sehe ich das auch als das Optimum. Ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen frei darüber entscheiden wollen, wann das ist.
Aber das ist ein entscheidender Punkt, weil das auch was mir zugetragen wird. Es geht gar nicht darum, 5 Tage zu Hause zu sein, aber selber zu wählen, auch sehr kurzfristig zu wählen, den eigenen Lebensentwurf angepasst, wann man es spontan macht. Und da frage ich dich mal als Gegenfrage, gerade auch im Vertrieb oder Recruiting, wie würde es denn sowas führen, wenn dir jeder spontan sagt, morgen bin ich übrigens nicht da? Und du hast das persönliche Teammeeting geplant.
Das ist total schwierig. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn ich noch eine Ebene höher schaue. Was heißt das eigentlich für Räumlichkeiten? Wenn ich nicht weiß, wie viele Menschen überhaupt durchschnittlich irgendwo da sind, muss ich jetzt das maximal, dass theoretisch alle Mitarbeitende gleichzeitig da sein könnten, muss ich dann 5 Tage die Woche dieses Office für 100 Leute aufhaben? Auch wenn in der Realität immer nur 10 oder 20 kommen. Also das sind auch Fragen, die man sich stellen muss.
Lässt sich alles messen, auch die Auslastungsgrade eines Offices. Ich sage, es ist ja auch spannend, wenn man jetzt mal auf Vertriebsorganisationen auch außerhalb der Branche schaut und das Büro nur dann voll ist, wenn der standortübergreifende Verantwortliche kommt, das Zirkuszelt aufgebaut wird, muss man sich auch fragen, ob das auf Dauer richtig ist. Ja.
Es ist noch spannender bei inhabergeführten Unternehmen, wenn man so einen klassischen Mittelständler sich anschaut in der zweiten Generation. Wenn dann der Chef aus dem Elfenbeinturm einmal so reinkommt, dann wird nochmal alles geputzt. Habe ich selber früher auch mal erlebt. Wer sich in meiner Vita einliest, wird vielleicht auch merken, welches Unternehmen das sein könnte. Wenn da die Eigentümerfamilie mal vorbeikam, da war aber kein Staubkorn oder sonstiges da. Und das erfahre ich gerade auch immer wieder als Feedback, dass gerade bei solchen Unternehmen, wenn die dann mal durch die Gänge gehen und dann sehen die plötzlich nur noch 30% der Belegschaft ist im Büro, dass dann aber plötzlich, also jetzt muss aber hier was geändert werden. Ne? Jetzt müssen wir mal die Leute wieder hinkriegen. Mach mal, HR. Mach mal.
Ja, aber wie? Ja, back to office ist das große Schlagwort.
Ich sag's dir.
Aber wenn wir jetzt mal auf das Thema Stellenanzeigen gehen, das ist ja so ein bisschen dein Hauptgebiet, kann man fast sagen. Würdest du sagen, dass Stellenanzeigen, wenn dort Remote propagiert wird oder der prozentuale Anteil von Remote, dass die besser funktionieren?
Ja, erstmal grundsätzlich ja, aber die meisten machen gerade gar nicht diesen Nebensatz, den du gesagt hast. Die sagen entweder remote oder nicht remote, aber die wenigsten sagen, okay, du kannst 3 Tage remote machen. Und das Remote kann ja sonst alles bedeuten. Es kann sein, komm, wann du willst, oder du musst es 2 Wochen vorher per Fax anmelden und mit Brieftaube noch hinterher und dann muss es mit Blut unterzeichnet werden, dass du es darfst. Dann darfst du eventuell auch mal remote machen einen Tag. Das kann ja alles bedeuten. Deswegen vielleicht so ein Tipp an die HörerInnen da draußen, wenn ihr eine Stellenanzeige schreibt, bitte seid konkret. Mach nicht sowas wie, ja, nach Abstimmung mit der Führungskraft oder sowas da rein. Ich weiß, das wird häufig gelebt, aber wenn ich einen klaren Vorschlag in meinem Kopf habe, wie viele Tage ich präsent sein möchte und dann sowas lese, ist ja der erste Punkt, dann gucke ich mir erstmal die Stellenanzeigen, wo ich mir sicher bin, dass es passt.
Aber würdest du nicht sagen, dass man als Arbeitgeber so ein bisschen sich diese Autonomie bewahren möchte, das auch nochmal ändern zu können? Und wenn ich jemanden mit dieser Versprechung reinlocke und dann merke, oh, das kann ich auf Dauer gar nicht einhalten oder durchhalten, dass ich dann ein Problem habe?
Ja, ist halt Wunsch und Realität, ne? Also ich kann ja genauso gut sagen, will man als Arbeitgeber sich nicht auch die Freiheit nehmen, den Leuten ein bisschen weniger Gehalt zu zahlen? Ist auch schwierig möglich. Das heißt, meistens spricht man ja dann über eine Mindestmöglichkeit. Wenn ich sage, du kannst mindestens 3 Tage im Büro sein oder 3 Tage im Homeoffice oder wie auch immer, ich glaube, dann kann man die Tür öffnen dafür. Aber es komplett frei zu lassen, halte ich für einen großen Fehler.
Okay.
Wenn es anders geht, ne? Wenn es geht.
Und hast du einen Tipp für die Zuhörer da draußen, wie man zum Beispiel auch ein Vertriebs- oder Recruiting-Team in dieser hybriden Welt führen kann? Also würdest du irgendwie gewisse Austauschformate dort propagieren? Was sind so die Erfahrungen, die ihr macht bei Indeed?
Ich habe mal mit Firmen gesprochen, die schon vor Corona auf Remote gesetzt haben. Das waren für mich eigentlich die spannendsten, weil die haben einfach eine viel längere Lernkurve gehabt. Und was die zum Beispiel gesagt haben, was ich total spannend finde, ist, die haben einen Open Channel gehabt. Das heißt, die haben einen offenen Sprachkanal gehabt, der immer an ist. Dass du nicht, also erst, ich mache jetzt einen Zoom-Call oder einen Teams-Call, wenn ich mit jemandem sprechen möchte, dann sage ich einfach mal hier, hey Steffi, hi Michael, sag mal, könnt ihr mir kurz helfen, dass die Leute es hören? Für alle, die jetzt nicht gerade sagen, ich muss jetzt Fokuszeit haben, ich muss gerade was ganz, ganz Wichtiges machen, dass ich diese Spontaneität des Austausches ermöglichen kann. Mhm. Und das Zweite ist, was ich bei mir auch immer wieder merke, ist, du musst mehr kommunizieren, du musst klarer kommunizieren, das ist super wichtig. Das heißt, ruhig mal das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv zu dem, was wir gerade fühlen, aber mal auch ein Meeting mal mehr reinsetzen, um mal ein bisschen zu sehen, hey, wie läuft's gerade, wie geht's dir? Und dann vielleicht auch mal überlegen, wenn Leute gerade ein bisschen Stress haben, hey, möchte die Kamera lieber auslassen. Auch das ist etwas. Wir gucken immer auf Monitore. Unsere Augen sind nicht dafür gemacht, permanent auf Monitore zu gucken. Und auch mal da die Möglichkeit zu geben, lass doch mal zu telefonieren, während wir spazieren gehen beispielsweise. Auch solche Dinge mal zu integrieren, so einen Morning Walk zu machen mit deinem Team oder solche Sachen. Das kriege ich eigentlich sehr, sehr viel positives Feedback auch.
Und glaubst du, dass das Zwischenmenschliche auf der Strecke bleiben kann, je höher der Remote-Anteil ist? Weil so diese Smalltalks entfallen, die spontanen Gespräche, man ist schneller auf der Sachebene, man gerade auch im digitalen Raum, vielleicht mit mehr Zuhörern ist man vielleicht, erzählt man vielleicht ein bisschen weniger vom Wochenende.
Also kann, muss aber nicht. Also ich glaube, es ist insbesondere schwierig, wenn Menschen in so eine Remote-Situation reinkommen und die Gesamtkonstellation noch nicht kennen. Also ich sehe bei uns beispielsweise, wir haben bei uns viele im Team, die sich auch schon vor der Remote-Zeit kannten und sehr zu schätzen gelernt haben.
Das hilft immer, ja.
Das hilft, dann macht es auch einfacher, dann hörst du auch diese Zwischentöne besser raus. Und weiß ich halt, wenn der Kollege gerade einen schlechten Tag hat und dann telefonieren wir mal so oder schreiben vielleicht mal nicht im Arbeitschannel einfach mal, um zu gucken, was ist denn los gerade. Ich glaube, das sind auch diese zwischenmenschlichen Dinge, die bei allem Fokus auf Daten und Technologie trotzdem wichtig sind.
Okay. Also für den Gewerbemobilienmarkt auf jeden Fall eine spannende Diskussion, die viel diskutieren kann. Ich will auch mal über das Thema, wenn wir über Gewerbemobilien sind, Regionen sprechen, ja. Denn wo jemand arbeitet, sagt ja noch lange nichts über dessen oder deren Output aus. Ja. Ich kann von uns aus sagen, von der DIS AG, dass wir auch in vielen Randgebieten oder auch in kleineren Standorten eine Top-Performance sehen. Ne. Und dass diese großen Major-Hubs, Frankfurt, München, Düsseldorf, manchmal auch mehr zu kämpfen haben als kleinere Standorte. Und das, dort mindestens genauso gut gearbeitet wird, das kann ich auch bestätigen als Vorstand. Und man auch im War for Talents in vielleicht nicht so bekannten Regionen auch die besseren Mitarbeiter bekommen kann, nicht muss. Ja.
Absolut. Und ich glaube, da sollte man sich auch die Freiheit gönnen, zu überlegen, wo möchte ich möglicherweise auch expandieren. Und ich halte es für den großen Fehler, immer dahin zu gehen, wo die anderen auch oder im Leben vielleicht grundsätzlich machen, nicht immer das Gleiche, was alle anderen auch machen. Ja. Es gab ja mal so einen Trend zum Beispiel, als Softwareentwickler noch gesucht wurden, heutzutage ist es nicht mehr so, können wir gleich noch mal kurz was zu sagen, dass alle nach Berlin gepilgert sind, weil in Berlin gibt's günstige Softwareentwickler, hat man gehört. Das Problem ist aber, dann kamen alle Firmen nach Berlin und das ganze Problem hat sich nur verschoben und dann waren irgendwann die Situationen genauso. Und dann kam halt die ganze KI-Situation noch mit dazu und plötzlich waren Softwareentwickler gar nicht mehr so gefragt.
Das ist das, was am meisten wegsterben soll, habe ich jetzt gehört.
Ja, nie.
Also was heißt wegsterben?
Erneuert. Ich wollte gerade sagen, wegsterben ist vielleicht eine etwas harte Formulierung, aber wir sehen, die Anzahl der Jobs im Bereich Softwareentwicklung ist zum Vergleich zu 2020 50% weniger.
Und das
schon 50%. Und Softwareentwickler waren damals in der Generation, das, was in unserer Generation die Banker waren. Ja. Ja, unsere Eltern haben noch gesagt, willst du was Vernünftiges, was Krisensicheres haben, geh in die Bank. Ja. War vielleicht nicht die beste Entscheidung aus der damaligen Sicht, aber so ähnlich ist es auch mit Softwareentwicklern. Die waren teilweise ja auch ganz oben in der Nahrungskette und die haben es mittlerweile riesig schwer. Also man sieht eigentlich fast jedes Quartal wieder irgendeine neue Zahl der Arbeitsagentur, die zeigt, wie schwierig es gerade in diesem Segment ist.
Absolut, und da muss man sich dann auch re-upskillen. Die Frage, die ich mir halt auch stelle, es gibt immer dabei auch Belege, dass in Dresden teilweise höhere IT-Gelder gibt als in Frankfurt oder Düsseldorf. Man spricht ja da auch vom, jetzt muss ich richtig aussprechen, vom Silicon oder Saxony Silicon, also dem sächsischen Silicon Valley, weil da viele Chip-Hersteller sich auch angesiedelt haben, weil der Bedarf da ist. Jetzt kann ich dir aber darauf gleich sagen, naja, wie viele Frankfurter Mitarbeitende oder Münchner sind denn bereit, für ein höheres Gehalt nach Dresden umzuziehen? Und nicht, weil Dresden nicht schön ist. Dresden ist eine wunderschöne Stadt. Aber die Mobilitätsbereitschaft hat massiv abgenommen. Gehaltsunabhängig. Das beobachten wir.
Wenn man es nicht muss, macht man es nicht. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Ich weiß noch selber, bei mir, als ich damals vor 16 Jahren in einen Job eingestiegen war, da war es mehr oder weniger selbstverständlich, dass du für die ersten Jobs auch umziehst. Ja. Dann kam eine Phase, wo einfach durch den Fachkräftemangel das irgendwann nicht mehr so selbstverständlich wurde. Und dann ist man damit groß geworden, dass man es nicht machen muss. Wenn man es nicht machen muss, dann ist, glaube ich, so, dann hat man sich auch so sozial eingerichtet, dann hat man vielleicht irgendwann sogar eine Immobilie oder wie auch immer. Ey, und dann ist natürlich das Risiko und der Aufwand viel, viel größer. Ich habe mir Dresden aber auch mal ein bisschen angeguckt, weil du hast mir ja vorher, oder ihr habt mir vorher ja auch ein bisschen die Infos gegeben, was für euch gerade auch da nochmal auffällig war. Ich habe mir jetzt Dresden unter dem Kontext Gesamtgehaltsentwicklung nochmal angeschaut. Und was wir sehen ist, ich habe mir im letzten Monat angeschaut, was waren eigentlich so die Arbeitgebenden, die meisten Klicks bei uns auf der Plattform haben, die also auch die größte Sichtbarkeit haben. Und das ist häufig in vielen anderen Orten, sind es eher Jobs im Niedriglohnbereich. Und ich sagte jetzt mal drei Arbeitgeber, dann kannst du ja für dich reflektieren und mal überlegen, ob das für dich Assoziation mit Niedriglohn ist. Einmal Freistaat Sachsen, einmal Uniklinikum und einmal Infineon. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mit Niedriglohn verbinde.
Absolut wird, nicht, oder? Ja.
Bei Infineon eben gerade, wie du gesagt hast, ne, das Silicon Valley des Ostens, sicherlich ein Profiteur von der aktuellen KI-Situation. Da ist vielleicht auch der Unterschied zwischen Software und Hardware nochmal ganz spannend. Und da ist Infineon auf jeden Fall gut aufgestellt.
Okay. Was wäre also dein Tipp, umzuziehen?
Wenn du einen Karriereschritt machen willst und du in der Phase bist, wo das nicht dein Leben komplett disruptiv verändert, solltest du es machen, aus meiner Sicht. Also ich bin in meinem Leben, ich habe es letzte Mal noch in irgendeinem LinkedIn-Post geschrieben, schon 6 oder 7 Mal umgezogen. Und aber jetzt würde ich es gerade nicht mehr machen, weil jetzt habe ich Haus, jetzt habe ich Familie, jetzt ist für mich dann so ein gewisser Klar, Punkt
andere erreicht. Lebensphase auch.
Genau, andere Lebensphase. Und vielleicht ist das auch ein super wichtiges Learning für alle. Man sollte weniger auf Generation oder sonst was schauen, sondern erfolgreiches Recruiting. Eine erfolgreiche Mitarbeiterbindung schaut immer auf Lebensphasen. Das sehen wir schon mittlerweile sehr, sehr deutlich. Und da ist nochmal ein Unterschied, weniger wie alt du bist, sondern hast du gerade Kinder, bist du gebunden, bist du ungebunden, musst du dich vielleicht auch um deine Eltern kümmern möglicherweise.
Das kommt ja auch mehr, ja.
Das wird immer mehr werden in ja, Zukunft.
Absolut.
Dann sind das Verpflichtungen, die wichtig sind. Egal, ob wir über Remote sprechen, ob wir über Umziehen sprechen, über ganz, ganz viele Dinge, dann sind das Dinge, die in der Priorität der Menschen zu Recht wichtiger werden.
Um nochmal einen fürs Rasenschwein zu bedienen. Warum ist Skill-Based Hiring aus deiner Sicht der größte Hebel zur Kostenoptimierung?
Weil wir aus einer Zeit kommen, in der wir zu sehr den Fokus auf Lebensläufe gesehen haben. Wir haben uns auf Titel fokussiert und weniger, was die Menschen wirklich können. Titel sind austauschbar, Skills sind wiederum ein essentieller Faktor dessen, was später wirklich geleistet wird. Es ist nicht alles, muss man sagen, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt.
Und wenn die Unternehmen zuhören, die sich das schwer tun, einfach an die DISAG wenden, weil wir rekrutieren seit 60 Jahren, schätzen Menschen ein, abseits vom Papier. Und ich glaube, die richtigen Daten hat Indeed an der Stelle. Von daher kommt gerne auf uns zu. War wie immer eine spannende Folge, Tim. Hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, wir können endlos reden. Und ja, wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich danke dir.
Dir auch. Bis dann. Ciao.